Digital einfach machen.
Digital einfach machen.
Der Podcast der digitalen Sparkasse der Zukunft.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Wir haben den 10. Juni 2024, es ist Montagmorgen, 8 Uhr. Für uns Premiere, so früh am Morgen haben wir, glaube ich, noch nie aufgenommen. Ja, die Europawahlen liegen hinter uns. Da passt es ganz gut, dass wir auch heute wieder einmal über europäische Digitalisierung reden. Wir drei hatten die Chance, vor 2 Wochen in Brüssel einen Besuch abzustatten und dort ganz konkret die ESBG, wo wir bei einem Treffen des CSN waren. Ganz schön viele Abkürzungen und für mich immer wieder die erste Herausforderung zu verstehen, worum es überhaupt geht. Aber zuerst einmal hallo in die Runde. Mit mir heute Morgen zusammen sind Olli und Florian.
Morgen. Schönen guten Morgen, Frank.
So, den Olli Lauer, den kennt ihr, glaube ich, alle. Florian hat sich länger etwas rar gemacht. Florian, willst du noch mal kurz erzählen, wer du bist?
In der Tat ist mein letzter Podcast-Auftritt schon ein paar Monate her. Mein Name ist Florian Schmitz. Ich arbeite seit 2,5 Jahren fest im DSGV und bin für das Thema Online-Banking und Fraud Prevention zuständig.
Okay, und dann geht auch gleich die erste Frage an dich raus. Ich habe ja gerade was von der ESBG gesagt. Was ist das überhaupt?
Ja, in der Gruppe, wir mögen ja Abkürzungen. Das ist ja ein Trend, der sich durchgesetzt hat. ESBG ist die European Savings and Retail Banking Group. Ist relativ lang, aber kann man sich einfach merken, ist die Europäische Sparkassenvereinigung. Da findet, ähnlich wie es beim DSGV ist, ist es halt die Interessenvertretung auf europäischer Ebene. Da findet halt der Austausch zwischen den europäischen Sparkassen statt. Neben der ESBG gibt es übrigens auch noch die WSBI, das World Savings and Retail Banking Institute, das quasi dann der Weltverband, der zufälligerweise dieses Jahr auch 100 wird, möchte ich ganz kurz sagen, also ähnlich alt wie Olli ist.
Ja, und in dieser ESBG gibt es, glaube ich, eine ganze Reihe von Arbeitsgruppen. Da sind wir ja auch ganz groß drin. Und eine dieser Arbeitsgruppe ist eben das CSN. Und das haben wir besucht in Brüssel. Olli, du hast ja eine ganz besondere Rolle im CSN, aber auch das eine Abkürzung, die man erstmal erklären muss. Und dann natürlich die Frage, was machst du beim CSN?
Ja, also erstmal Frank, vielen Dank, dass ich so früh dabei sein darf und ich bin tatsächlich beeindruckt, wie sattelfest der Florian doch in Sachen Geschichte ist, obwohl er noch so jung ist, also Kudos zurück an dich. Das CSN übersetzt sich mit Cyber Security Network, ist eine Arbeitsgruppe dieses sogenannten ESBGs, der Europäischen Sparkassenorganisation, und bringt die Sparkassen aus Europa an einen Tisch, um gemeinsam sich auszutauschen im Bereich Cyber und Security. Und das ist insofern ein interessantes Austauschformat, nicht nur, weil man sich dann unterschiedlich in unterschiedlichen Städten in Europa trifft, sondern gerade auch diese Hot Topics mit Beispielen entsprechend illustriert. Und in diesem Kontext waren wir halt vor 2 Wochen, du hast es schon gesagt, in Brüssel. Wir waren aber auch schon in anderen Städten und ich hoffe, dass diese Europareise auch noch weitergeht, weil wir als Sparkassen, und das hast du ja am Anfang auch gesagt, Europawahl haben wir jetzt hinter uns, aber wir als Sparkassen sind tatsächlich Europafreunde und nicht nur der Europäische Sparkassenverband bindet uns zusammen, sondern auch diese Arbeitsgruppe Cyber Security Network. Und last but not least, wir stellen dort einen Chair oder den Chair dieser Arbeitsgruppe und aktuell bin ich das in Person.
Genau, du solltest vielleicht nochmal erwähnen, was ein Chair überhaupt ist. Also für mich erstmal ein Stuhl, aber das ist, glaube ich, nicht deine Rolle.
Nein, ich bin der Sprecher der Gruppe, organisiere zusammen mit dem ESBG, also mit dem Sekretariat der Organisation, diesen Termin. Und das ist mein Stuhl, unser Stuhl, weil der Stuhl ist ja nicht mir persönlich alleine, sondern unserer Sparkassenorganisation in Deutschland und insofern auch ein Stuhl, ja.
Okay. Und in deiner Rolle als Organisator bist du natürlich immer auch auf der Suche nach Themen. Und das war, glaube ich, auch der Grund, warum du auf Florian und mich zugekommen bist. Wir haben in Brüssel die Chance gehabt, 2 Dinge vorzustellen, nämlich zum einen den Stand im spannenden Thema Fraud Prevention. Was ist da bei uns passiert? Wie passt das zu dem, was die anderen Banken in Europa erleben? Und dann natürlich die neue PSR-Richtlinie, die da am Horizont sich abzeichnet und die eben auch in Europa für alle von besonderem Interesse ist. Und da haben Florian und ich eben unsere halbgaren Englischkenntnisse ausgepackt und durften da 2 Stunden Programm machen. Florian, Betrugsprävention, das ist ja nun ein Dauerbrenner. Ja, was haben wir denn erzählt auf der Veranstaltung und was für Erkenntnisse nimmst du mit von den anderen Banken?
Ja, ich würde vielleicht erstmal die Frage zerlegen. Also Fraud Prevention, da steckt ja erstmal Fraud drin und das Thema Prevention. Vielleicht erstmal auf Fraud eingehen. Fraud ist Betrug, Englisch. Also dafür reichen meine halbgaren Englischkenntnisse aus. Und Fraud ist ein sehr, sehr großes Problem, das alle Banken haben, das aber insgesamt auch alle Menschen in Europa haben. Olaf, das hat jetzt nichts mit unserem Bundeskanzler zu tun, sondern ist das Europäische Amt für Betrugsbekämpfung. Die Abkürzung ist französisch, deswegen, das habe ich in der 8. Klasse abgewählt, das kann ich nicht aussprechen. Und Olaf schätzt, dass etwa 8% aller Wertschöpfung zukünftig Betrug, also Fraud, zum Opfer fällt. Und davon entfällt nicht alles auf uns Banken, da sind auch noch ganz andere Betrugsfälle drin, aber ein großer Teil. Online-Fraud, insbesondere auch durch Social Engineering, ist für Banken und natürlich in erster Linie für die Kundinnen und Kunden ein Problem, aber in zweiter Linie dann auch für uns. Denn, und jetzt kommen wir vielleicht zur PSR, in der PSR wird es sehr viel strengere Regeln geben, wie solche Fälle zu erstatten sind und vor allen Dingen, wer dafür haftet. Bislang trifft man sich da häufiger vielleicht auch mal vor Gericht. Das wird zukünftig etwas anders geregelt, denn zukünftig haftet in erster Linie erstmal die Bank und muss dann beweisen, dass sie nicht schuld war. Vielleicht nochmal jetzt auf das Wort Prevention eingegangen, also Prävention. Und das ist auch das, was wir in Brüssel gemacht haben. Wir haben jetzt weniger über die PSR gesprochen. Das überlassen wir mal dem Gesetzgeber. Wir haben über Technologien gesprochen, mit denen man Fraud besser verhindern kann. Also Prävention betreiben kann. Dazu gehören verschiedene Analysetools, der Einsatz künstlicher Intelligenz und weitere Dinge, um solche Dinge zu erkennen und dann zu verhindern, bevor sie passieren. Denn das ist die einzige Möglichkeit. Wir müssen Fraud verhindern, bevor dieser passiert.
Florian, da bist du ja jetzt schon ziemlich tief eingestiegen. Wir haben ja auch eine ganze Menge an Themen adressiert und haben auch wirklich ganz gute Diskussionen geführt. Olli, was ist denn so bei dir hängen geblieben?
Ja, also ich fand es diesmal ein sehr interessantes Netzwerktreffen, vor allem weil mir klar geworden ist, und ich bin jetzt nicht der Fraud-Experte, weil mir klar geworden ist, wie eng doch die weitere Digitalisierung mit Fraud verbunden ist. Je mehr wir digitalisieren, das heißt, je nativer wir digitalisieren, also Karten digitalisieren, komplett ohne Plastik arbeiten, komplett nur über das Internet und vor allem auch instantan. Das heißt, ich habe den direkten Kontoabschluss, ich habe direkt die digitale Karte zur Hand, alles in Echtzeit passiert. Also das korreliert auch entsprechend mit den Fraudzahlen. Und die Fraudzahlen entwickeln sich sehr stark, also jetzt nicht nur in Deutschland, stark im Sinne von, sie steigen massiv an. Und das bedeutet halt, wenn wir, und das sind ja eigentlich unsere Aufgaben, wenn wir weiter digitalisieren wollen, stärker digitalisieren, also instantane Prozesse, instantane Kontoneuanlage, instantane digitale Karten, dann müssen wir tatsächlich hier was tun. Und insofern betrifft dieses Thema jeden, der digitalisieren will. Und das macht es für mich also sehr, sehr interessant. Zwei Kernthemen, die ich mitgenommen habe. Dass die digitale Identität ein wesentliches Thema ist von Fraud und künstliche Intelligenz. Natürlich reden wir alle über künstliche Intelligenz. Wir reden über die ganzen Chancen, die ChatGPT mit sich bringt und dass wir unsere Arbeit optimieren können und dass wir schneller werden. Aber das gilt natürlich nicht nur für die Guten in unserer Welt, sondern genauso für die Schlechten. Die Schlechten werden schneller in ihrer Arbeit, die werden professioneller über künstliche Intelligenz. Das heißt, sie werden viel einfacher, viel massiver angreifen können über künstliche Intelligenz, nicht über ChatGPT, aber über diese Prinzipien, die dahinter stehen. Und das müssen wir tatsächlich auch berücksichtigen. Da kommt nochmal ein zusätzlicher, massiver Druck auf uns zu den ganzen Themen, die ich im Vorfeld schon genannt hatte.
Definitiv. Ja, und ich würde gerne nochmal zurückkommen auf die Thematik PSD3, PSR. Florian, du hast ja schon gesagt, da kommt einiges auf uns zu und wir haben das auch ein paar Mal schon im Podcast angesprochen. Auch nicht ohne guten Grund, weil wir schon glauben, das wird das Banking, so wie wir es heute kennen, massiv verändern. Und wir werden uns ja wahrscheinlich auch darüber unterhalten müssen, was bedeutet das denn auch für die Ausgestaltung des Bankings und Authentifizierungsverfahren? Also das war auf jeden Fall eine Diskussion auch der anderen Teilnehmer, die wir da sehr intensiv geführt haben. Was sind denn so deine Lehren aus dem, was wir da besprochen haben, Florian? Also gerade was so Zusammenarbeit und Nutzerfreundlichkeit und solche Stichworte angeht.
Vielleicht fange ich mal mit dem Thema Zusammenarbeit. Also im Moment ist es so, Grenzen sind gut für Betrüger. ja, wir sind in Europa sehr eng zusammengerückt, auch wenn die Wahl gestern vielleicht etwas anderes suggeriert, aber wir sind sehr eng zusammengerückt und trotzdem scheitert oft die Betrugsbekämpfung an Grenzen. Das ist für uns ein Problem. Ja, also es wird ins SEPA-Ausland überwiesen und dann ist es schwierig, die mit Recalls oder auch mit Kommunikation mit der jeweils anderen Bank. Deswegen denke ich, wir müssen enger zusammenrücken und müssen grenzübergreifenden Austausch haben, um Betrug zu bekämpfen. Ja, also follow the money. Wir müssen dem Geld folgen und es nicht einfach dann schon als abgeschrieben betrachten, sobald es unser Land verlässt. Ja, das ist etwas, wo der ganz große Trend, denke ich, hingehen wird zukünftig. Was das Thema angeht der Benutzerfreundlichkeit, im Moment sind alle unsere Prozesse online, sei es Limitänderungen, sei es eine Zurücksetzung des Autorisierungsverfahrens, sind auf Convenience ausgelegt. Also möglichst schnell zu sein, möglichst wenig Interaktion. Das ist vielleicht etwas, was man zukünftig überdenken muss. Wir müssen viel mehr in Zukunft, um diesen steigenden Betrugszahlen, da muss ich mal kurz einhaken, was Olli eben sagt, also wir stellen schon steigende Fraudzahlen fest, wir stellen fest steigende Versuchszahlen. In den Schäden bildet sich das nicht ab, also wir wehren sehr, sehr viel ab, mehr wehren wir auch ab, also mit steigender Tendenz, sagen wir so. Wir müssen zukünftig unsere Prozesse noch besser absichern und zwar nicht in Bezug auf Cybersicherheit, da sind wir super sicher, sondern in Bezug auf Social Engineering. Wie kann der Kunde verleitet werden, sich selbst zu schaden? Da müssen wir immer dran denken.
Da würde ich gerne nochmal auf das zurückkommen, was Olli gerade schon angeteasert hat. Also wir waren ja nicht die Einzigen, die dort Vorträge gehalten haben. Also mich hat total abgeholt der Vortrag der Kollegen aus Schweden, die ja wohl die erfolgreichste Identitätslösung in Europa am Start haben seit vielen Jahren. Und wenn ich das richtig verstanden habe, Olli, sind die Dinge, die da rund um digitale Identitäten passieren, ja vielleicht auch für uns eine Lösung, auch in Zukunft eine bestimmte Convenience im Banking beibehalten zu können und dazu gleichzeitig aber noch einen noch viel besseren Schutz vor Fraud zu ermöglichen. Was haben die Schweden denn da erzählt und ja, wie siehst du das Thema?
Ich muss ein wenig aufholen. Ein Grund, warum wir ja in diesen europäischen Arbeitsgruppen sitzen, ist, dass wir nicht alle synchron in der Entwicklung sind. Ja, das heißt, einige Länder sind weiter, andere weiter zurück. Und wenn man dann halt an einem Tisch sitzt, dann bekommt man halt mit, wie halt die Digitalisierung, wie die Fraudbekämpfung im Norden, im Süden von Europa ist. Und was tatsächlich der Fall ist, dass der Norden, die Nordics, nicht nur Schweden, in Sachen Digitalisierung circa eine Dekade, vielleicht 5 Jahre vor uns sind. Die haben das erlebt oder das umgesetzt, was wir jetzt gerade umsetzen. Damit einhergehend ist die Situation zu beobachten, dass die früher mit entsprechenden Angriffen konfrontiert werden. Das heißt, die schwimmen vor der Welle, wie man so schön umgangssprachlich sagt. Und insofern ist es immer ganz interessant, in den Norden zu gucken, was da gerade passiert. Also was passiert an Angriffen, an Social Engineering, an Cyber. Und was machen die Schweden dagegen oder die Norweger, weil die im Endeffekt sehr ähnlich aufgestellt sind oder auch die Dänen und die Finnen? Das ist schon eine ganz große Gruppe dort im Norden, die sich noch deutlich anders positioniert als wir. Und was ich jetzt persönlich natürlich hier aus meiner Bubble digitale Identität mitgenommen habe, ist der Fall, dass die ja komplett digitalisiert schon haben. Die kennen gar kein Plastik mehr. Die kennen im Sinne nicht diesen Ausweis, den wir haben, den man entweder physisch irgendwo vorzeigt oder vielleicht über Plastik an sein Smartphone oder an seinen Kartenleser hält. Die waren komplett digitalisiert. Die haben im Grunde auch alle ATMs und Bargeld abgeschafft. Also jemand, der schon mal im Stockholm unterwegs war, wird wissen, wie schwierig es ist, einen Geldautomaten zu finden, weil die de facto abgeschafft sind. Was aber jetzt passiert, und das ist sehr interessant und das ist auch ein Brückenschlag zu unserer aktuellen Situation, ist, dass die versuchen, Fraud zu bekämpfen, indem die wieder einen Personalausweis eingeführt haben vor 1,5 Jahren, der über QR-Code und NFC zu lesen ist. Das heißt, in gewissen Situationen stellt halt deren System fest, und das nicht nur bei der Identifizierung bei KYC, sondern auch im Payment-Bereich, dass ein Verhalten auffällig ist, und dann verlangen die vom Nutzer, dass der Ausweis an das Smartphone gehalten wird, um praktisch genau diesen Prozess zu verifizieren. Was bedeutet das? Das heißt, die bringen wieder eine Physik, nämlich Plastik, in ihre digitale Welt, um einen zusätzlichen Schutz gegen Fraud oder gegen Social Engineering, und das ist die deutlich größere Bedrohung, Florian hat das ja schon gesagt, entsprechend zu nutzen. Ja, wir haben ja den Plastikausweis auch bei uns in Deutschland schon über 14 Jahre, habe ich jetzt gestern wieder gelernt. Wir haben ja so Prozesse, dass wir den Plastikausweis an das Handy halten und damit zum Beispiel eine Kontoanlage machen. Viele finden das als unbequem und sagen, ich hätte gerne eine komplett digitale Lösung im Smartphone. Das wird auch kommen und das haben die Schweden auch. Aber was ich halt interessant finde, ist diese Kombination. Je nach Situation wird halt in Schweden wieder verlangt, dass der Ausweis ans Smartphone gehalten wird und damit praktisch ein physisches Element, was ich besitze, zusätzlich zur Verbrechensabwehr genutzt wird. Ja, und deswegen haben die auch gesagt, also liebes Deutschland, wir verstehen euch gar nicht, wir sind eigentlich neidisch. Ihr habt seit 14 Jahren so einen NFC-Personalausweis. Wir mussten den erst wieder einführen. Warum habt ihr bis dahin jetzt noch nichts damit gemacht? Also das war wirklich, ich hatte Tränen in den Augen, Florian kann es bestätigen, als dann die schwedischen Kollegen uns das live vorgeführt haben, also in Brüssel im Raum. Nicht nur, dass der Ausweis sehr schön aussah und optisch gelungen, sondern auch genau dieser Prozess. Also ich glaube, ist ein Role-Modell. Warum ein Role-Modell? Weil wir haben de facto alles schon da. Ne? Also wir müssen nicht wie die Schweden erst vor anderthalb Jahren diesen neuen Ausweis einführen mit NFC, sondern wir haben ihn schon. Jeder Deutsche hat ihn. Wir müssen praktisch diesen Low-Hanging-Fruit einfach nur pflücken. Aber da kann der Flo ja bestimmt auch was zu sagen. Das ist ja etwas, was uns in Schweden nicht überrascht hat. Also nicht, weil wollen wir machen, weil die Schweden das machen, sondern es bestätigt eigentlich nur etwas, was in der Authentifizierungsstrategie sowieso schon angedacht wird.
Naja, also wenn ich kurz nochmal da was zu sagen darf. Wir haben ja schon gerade auch die Herausforderung, unsere Prozesse umzugestalten. Wir können ja heute relativ viel mit Online-Prozessen machen, arbeiten viel mit zum Beispiel der SMS als Zustellmedium für Freischaltcodes. Und da merken wir halt, das funktioniert so nicht mehr. Und was ist die naheliegende Lösung? Naja, wir schicken wieder Papier zu den Leuten. Dann dauert es halt nicht 2 Sekunden, sondern eher 2 bis 3 Tage, bis dann der Brief nach Hause kommt. Und das ist, glaube ich, der Punkt, über den wir auch gerade schon gesprochen haben zum Thema, wird die Benutzerfreundlichkeit vielleicht abnehmen? Und ich habe das hoffentlich richtig verstanden, Olli, dass der Ausweis da ein super weiterer Faktor sein kann, um auch in Zukunft die Prozesse wirklich online zu gestalten. Das Einzige, was da nicht online ist, ist dann das Anhalten der Plastikkarte, richtig?
Ja, richtig. Und es ist ja so, und der Florian ist ja, oder ihr beiden seid die besseren Experten in diesem Thema. Es ist ja so, Social Engineering funktioniert ja deswegen so super, weil inzwischen alles remote möglich ist. Alles ist digitalisiert. Das heißt, ich kann irgendeinen anrufen und kann ihn dazu motivieren, irgendwas im Internet, irgendwas mit einer SMS zu machen. Mit der Plastikkarte müsste ich dem Angegriffenen ja wirklich die Plastikkarte wegnehmen oder ihn dazu motivieren, diese Plastikkarte aus dem Portemonnaie zu nehmen und an irgendwas zu halten. Das ist deswegen nicht der 100%ige Schutz gegen den sozialen Angriff, aber es ist eine zusätzliche Hürde. Also den Plastikausweis abzugeben, jemand anderem, ja, oder ihn gestohlen zu bekommen, ist einfach eine zusätzliche Hürde, die uns hilft, Fraud zu reduzieren. Gleichzeitig, und du hast es eben gesagt, ist es auch nicht zu sehr in die Conversion eingreifen. Ne? Also von der Convenience ist es so, wenn ich das einmal gewohnt bin, ist das ja relativ schnell. Ne? Ich halte den Ausweis dran, ping. Und der Bürger bekommt ja einen besonderen Schutz. Er merkt halt, das ist ein besonderer Prozess, der ist sensibel, was weiß ich, überweist 10.000 Euro. Ich will mir gerade irgendwas Besonderes freischalten, ein Konto. Das sind nicht die täglichen Prozesse. Hier wird einmal mein Ausweis verlangt. Das gibt auch das Gefühl einer besonderen Sicherheit, dann auch noch eine Plastikkarte rauszuziehen und das besonders zu bestätigen. Also ich finde, das ist wirklich das Beste beider Welten. Ja, Convenience plus Security, weil am Ende des Tages ist auch Sicherheit eine gefühlte Convenience. Wenn ich mich besonders sicher fühle, weil ich halt den Plastikausweis jetzt hier brauche, dann ist das auch Customer Experience. Wir sollten nicht immer darauf abspielen, dass der allerschnellste Prozess der convenientste ist, weil am Ende des Tages, wenn die Kunden unzufrieden bei uns anrufen, weil ihnen irgendwie das Konto abhanden gekommen ist und Geld, das hat auch was mit Customer Experience zu tun. Sodass ich also wirklich sage, ich glaube, das ist ein Weg nach vorne, ohne den Kunden unglücklich zu machen und den Sparkassen und uns allen mehr Sicherheit zu geben.
Das hat der Florian schon lange versucht, auch noch was zu sagen.
Ja, ich möchte also bestätigen, was Olli sagt, das ist völlig richtig. Jeder zusätzliche Besitzfaktor erschwert Social Engineering. Ich bin mir relativ sicher, dass wir dann auch noch weitere Möglichkeiten haben, wenn ein Besitzmedium an das Smartphone gehalten wird, um noch mehr Betrug zu bekämpfen. Ja, also finde ich ganz wichtig, völlig richtig. Und das zweite Thema ist, ja, CX, genau, das müsste man, glaube ich, viel mehr rausstellen. Ja, also lieber Kunde, wir machen das ja nicht, weil wir den Prozess verlangsamen wollen, sondern wir machen das, um dich zu schützen. Wir sorgen uns um dich, um dein Geld. wir kümmern uns. Das ist, glaube ich, etwas, was wir noch mehr herausstellen müssten, auch im Rahmen des Prozesses.
Prima. Wir kommen schon so langsam zum Ende unserer heutigen Kurzfolge. Aber wir haben halt nicht nur über Fraud und andere Themen rund um das Gebiet der Schadensbekämpfung gesprochen, sondern es gab ja auch noch andere Vorträge. Was ist denn da, Florian, noch bei dir so hängen geblieben?
Ja, unsere Kollegen aus Südwesteuropa, aus Spanien vielmehr, haben etwas erzählt zum Thema künstliche Intelligenz, was ich ganz spannend finde als Einsatz in der Betrugsprävention. Das ist etwas, mit dem wir uns auch beschäftigen. Künstliche Intelligenz ist ja überall da gut, wo sehr, sehr große Datenmengen durchsucht werden müssen, um Zusammenhänge zu erkennen, eine Kausalität herzustellen. Und das ist im Thema Zahlungsverkehr der richtige Weg. Und da haben die Kollegen aus Spanien drüber berichtet und das fand ich sehr, sehr interessant, wie die das Thema sehen, wie die da zukünftig mit umgehen wollen. Da haben wir auch einiges mitgenommen für uns.
Wobei, so meine Erkenntnis war, also wir stehen alle an ähnlichen Punkten.
Genau, alle stehen an ähnlichen Punkten. Gerade deswegen ist ja der Austausch so wichtig. Die Spanier sehen auch die großen Herausforderungen mit KI, die wir auch sehen. Und da war der Austausch, denke ich, ganz wichtig, wie man hier gemeinsam weitermachen kann.
Okay, also wir haben eine ganze Menge mitgenommen. Also nicht nur, dass Florian und ich auch mal nach Brüssel durften, sondern auch ganz viele inhaltliche Erkenntnisse. Die Arbeit geht ja weiter, vor allem für dich, Olli. Du als Cheforganisator hast ja auch schon den Job, dann das nächste Treffen vorzubereiten. Wie muss ich mir das vorstellen? Und ja, kannst du einen kurzen Ausblick geben?
Grundsätzlich ist das Wichtigste immer, dass wir das Thema entsprechend im Vorfeld abstimmen, zusammen mit den Kollegen aus dem ESBG. Und wenn das Thema dann einmal fixiert ist, fragen wir natürlich unsere Mitglieder zu Beiträgen. Also das Netzwerk lebt davon, dass die Beiträge von den Mitgliedssparkassen kommen. Deswegen hier an dieser Stelle auch nochmal der Aufruf an alle. Wenn ihr noch nie so einen Aufruf bekommen habt, meldet euch gerne. Also es lebt davon, dass die Erfahrung aus der Praxis kommt. Die Praxis steckt in den Sparkassen, steckt in den Umsetzungsorganisationen. Das ist, glaube ich, das Hauptthema, dass wir dort die entsprechenden Zuarbeiten und Zulieferungen jetzt hier wie auch von Frank und Florian entsprechend erhalten.
Prima, vielen Dank. Florian, letzter Satz von dir.
Ja, dem von Olli ist eigentlich nicht viel hinzuzufügen, außer sich dem Aufruf anzuschließen. Das möchte ich gerne machen. Es ist ganz, ganz wertvoll, Informationen aus der Praxis zu bekommen. Einmal für uns national und natürlich dann auch europäisch. Also ich kann auf jeden Fall sagen, dass wir ganz, ganz viele Themen mitgenommen haben. Und ich bin mir auch sehr sicher, dass wir demnächst einige davon umsetzen werden. Also von daher sind solche Termine ein voller Erfolg und der insbesondere.
Prima. Ja, und vielleicht darf ich noch ganz kurz zum Schluss, bevor der Frank jetzt hier den Stecker zieht und in den nächsten Termin muss, wie wir alle, vielleicht noch einen kleinen anekdotischen Beitrag liefern. Wir sprechen ja gerade oder treffen uns gerade mit den frischen Eindrücken der Europawahl. Alle haben mitbekommen, zumindest in Deutschland, dass dieser Wahlzettel durchaus eine Faltherausforderung ist. Also vor allem, wenn man ihn wieder zusammenfalten möchte. Ich hatte da durchaus meine Challenge. Jemand, der in Schweden die Wahl beobachtet hat, hat mitbekommen, dass die dort mit ihrem digitalen Personalausweis, mit ihrer Bank-ID wählen konnten. Die konnten also tatsächlich digital wählen, ja, also entweder aus der Bank-ID, so nennen die das System dort, heraus oder halt mit diesem NFC-basierten Personalausweis. In 5 Jahren ist Wiederwahl. Ich hoffe, dass ich in 5 Jahren immer noch vor diesem Mikrofon sitzen kann und sprechen kann. Und vielleicht wählen wir dann wieder in Europa mit einer europäischen ID, mit einer europäischen Wallet. Das wäre doch schön, ist ein Teilthema von Cyber und Security, aber sicherlich kein unwichtiges.
Ja, und mit dieser Hoffnung würde ich uns dann alle in die Woche entlassen. Also ganz viel Spaß bei dem, was heute und die nächsten Tage auf alle zukommt. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.
Tschüss.
Digital einfach machen.
Digital einfach machen.
Der Podcast der digitalen Sparkasse der Zukunft.